vermute mal, die meisten von uns haben sich schon mal eine Pizza nach Hause bestellt, oder? Ganz ehrlich, also wenn man an der Tür die Pizza entgegennimmt, dann haben die wenigsten von uns zunächst einmal den Karton bewundert. Oh, was für ein schöner Karton. Ein Selfie mit dem Karton gemacht, auf Internet gepostet. Guck mal, was für ein toller Karton und was für eine schöne Pizza in diesem Karton. Also ganz ehrlich, wenn wir uns eine Pizza bestellen, dann geht's nicht um den Karton, oder? Dann geht's einzig und allein nur darum, was ist in diesem Karton? Ist die Pizza noch heiß? Ist der Teig gut und lecker? Ist der Belag frisch oder schmeckt er lecker? Also wir würden nie eine Pizzeria nach dem Karton beurteilen. Wie viele Sterne bekommt die Pizzeria? Sondern wir machen es einzig und allein davon abhängig, wie gut ist der Inhalt. Der Karton ist völlig, völlig nebensächlich, oder? Bis zu dem Punkt, wo du den Karton öffnest und feststellst, oh nein, in so einem Karton meine Pizza. Plötzlich ist die Pizza völlig nebensächlich. Und es geht nur noch darum, wie ist dieser Karton? Wer von euch möchte aus diesem Karton eine Pizza essen? Handzeichen, bitte. Ja, genau. Ja? Niemand. Plötzlich ist der Karton so unglaublich wichtig. Wobei wir doch eben gesagt haben, ist völlig unwichtig. Schau, genau darum geht es im Buch Levitikus. Im Buch Levitikus sagt Gott, ich bin ein heiliger Gott. Er ist alles. Es geht um ihn und es geht nur um ihn. Aber weil er heilig ist, will er, dass wir rein sind. Ein heiliger Gott möchte nicht in einem unheiligen, in einem sündigen Menschen wohnen. Seine Heiligkeit wird nur dann sichtbar werden, wenn Menschen seine Heiligkeit in diese Welt hineintragen. Das ist das Buch Levitikus. Seid heilig, weil ich euer Gott bin, ein heiliger Gott. Wir serpen wieder. Wir setzen in der Serie fort, Levitikus, seid heilig. Wir sind nur der Karton, wir sind nicht die Pizza. Wir haben uns bereits die ersten 10 Kapitel angeschaut. Ich habe hier eine Übersichtsfolie nochmal. Es geht in diesem Buch zunächst einmal darum, Heiligung als Weg zu Gott. Wie können wir als sündigen Menschen einen Weg zu Gott finden? Und Gott gibt uns diesen Weg, indem er sagt, 5 Opfer. Das sind die 5 Opfer, wie ihr durch die Opfer gereinigt werden könnt, damit ihr in meine Gegenwart kommen könnt. Dann haben wir über die Stellvertreter etwas gelesen. Im Prinzip die Priester und der Hohepriester, die Gottes Stellvertreter waren, damit das gelebt werden kann, was an Opfersystemen von Gott verordnet wurde. Dann haben wir gelesen, wie diese Priester eingesetzt wurden. Feierlicher Moment, ein heiliger Moment. Und dann diese Tragödie. Levitikus Kapitel 10. Nadab und Abihu sterben plötzlich, weil sie ein fremdes Feuer vor Gott gebracht haben. So ganz plötzlich werden sie aus dem Leben gerissen, weil sie etwas getan haben, was Gott nicht geboten hatte. Das sind die ersten 10 Kapitel. Wir haben sie jetzt abgeschlossen. Ab Kapitel 11 geht es darum, Heiligung, der Weg mit Gott. Das heißt, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wie kann ein heiliges Leben aussehen? Und deshalb habe ich die nächsten 5 Kapitel, die wir uns heute anschauen wollen, als Predigtthema so überschrieben, seid heilig, ein heiliges Leben betrifft den ganzen Alltag. Ich habe hier die Gliederung für meine Predigt. Es betrifft die Küche, es betrifft den Körper und es betrifft die Kontakte. Ihr seht, es ist 3x K und ich habe das bewusst so formuliert, damit man sich's besser merken kann. Ganz ehrlich, es ist viel Text, 5 Kapitel. Es sind schwierige Texte. Also Texte, die man zum Teil aus dem Hebräischen nur schwer oder kaum übersetzen kann. Und es sind unangenehme Texte. Es sind zum Teil sehr intime Details, die in diesem Text drinstehen. Und da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Also Levitikus Kapitel 11 bis 15 wirkt auf die meisten Leser sehr befremdlich. Speisegesetze, Reinheitsvorschriften, Hautkrankheiten, körperliche Ausflüsse, Quarantäne, Waschungen. Doch hinter diesen Kapiteln steckt eine geistliche Botschaft. Gottes Heiligkeit betrifft nicht nur den Gottesdienst, sondern auch den Alltag. Gott will, dass wir nicht nur im Gottesdienst heilig sind und leben, sondern in unserem ganzen Leben. Deshalb ist der Leitvers für diese fünf Kapitel, Kapitel 11, Vers 44. In Levitikus Kapitel 11, Vers 44 steht, denn ich bin der Herr, euer Gott, darum sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein. Ihr sollt heilig sein, denn ich, euer Gott, bin heilig. Ein heiliges Leben ist sichtbar. Es macht einen Unterschied im Denken, im Essen, im Umgang mit Krankheiten, im Umgang mit unserer Sexualität. Es geht um Hygiene und es geht um Gemeinschaft miteinander. Ich werde ganz sicher nicht alle Texte vorlesen, das würde hier den Rahmen sprengen. Ich werde die Texte zum Teil zusammenfassen und kurz erklären. Ich habe mir auch vorgenommen, ein K heute rauszulassen, nämlich das letzte K, die Kontakte. Darüber rede ich dann in der nächsten Predigt mit dem gleichen Predigtthema, weil sonst hätten wir doch zu viel Stoff und ich will das Ganze jetzt auf zwei Predigten aufteilen. Ganz ehrlich, je mehr ich mich mit Levitikus beschäftige, umso spannender finde ich dieses Buch. Umso mehr sagt mir auch dieses Buch etwas über Gott und sein Wesen. Und es zeigt mir, dass eben Heiligkeit nicht nur, wie ich das Thema meiner ersten Predigt genannt habe. Heiligkeit ist kein Akt, sondern ein Lebensstil. Das ist nicht ein Ritual, sondern das ist im Prinzip mein ganzes Wesen, mein Denken, mein Tun, mein Reden. Und deshalb nochmal, Heiligkeit ist nicht ein Gebet, ist kein Gottesdienstbesuch oder ein Dienst in der Gemeinde. Heiligung betrifft den Alltag, es betrifft dein Leben. Ja, du und ich, wir sind nur Verpackung. Aber eben deshalb ist es nicht unwichtig, wie die Verpackung aussieht. Kommt, wir steigen in dieses erste K ein. Seid heilig. Ein heiliges Leben betrifft den ganzen Alltag. Es betrifft die Küche. In Kapitel 11 werden die sogenannten Speisegebote für das Volk Israel vorgestellt. Es geht um reine und unreine Tiere. Ich habe euch hier eine Folie mitgebracht, die uns kurz das Kapitel zusammenfasst. Ich wusste nicht, wie ich euch in der Kürze der Zeit das ganze Kapitel vorstelle. Diese Folie hilft ein wenig. Es gibt verschiedene Gruppen. Da habe ich hier die Spalten aufgelistet. Es gibt diese verschiedenen Gruppen und das schauen wir uns mal in aller Kürze an. Zunächst einmal in den ersten 8 Versen die Landtiere. Essbar sind Tiere mit gespaltenen Klauen und ihr merkt mal, dass sie Wiederkäuer sind. Also Kamel, Klippdachs, Hase, Schwein werden ausdrücklich ausgeschlossen. Wichtig ist, der Text arbeitet nicht mit moderner biologischen Kategorien, sondern mit nachvollziehbarer Alltagssprache. Also das, was man so an dem Tier wahrnehmen konnte, so beschreibt Gott auch hier die Tiere. Die Bibel will also keine moderne Zoologie liefern, sondern eine für Israel verständliche Ordnung des Alltags. Die zweite Gruppe, ab Vers 9, das sind die Wassertiere. Essbar ist, was Flossen und Schuppen hat. Alles andere, zum Beispiel schuppenlose Fische, Muscheln, Krebse, gelten alle im Alten Testament im Judentum als unrein. Und auch hier geht es wieder nicht primär um medizinische oder gesundheitliche Gründe, sondern es geht um Gottes Pädagogik für sein Volk. Israel soll den Unterschied lernen. Sie sollen sich unterscheiden von anderen Völkern. Die dritte Gruppe, ab Vers 13, das sind die Vögel. Bei den Vögeln werden vor allem die verbotenen Tiere aufgezählt. Und ganz ehrlich, bei einigen Tieren ist es ganz schwer auch zu wissen, wie man dieses Tier aus dem Hebräischen richtig übersetzt. Aber es handelt sich hauptsächlich um Raub- und Aasvögel. Das heißt, es passt zu der theologischen Motivation von Gott. Was mit Tod, Aas und Verderben verbunden ist, steht dem Gott des Lebens gegenüber. Die vierte Gruppe sind die sogenannten Insekten. Ab Vers 20, die meisten geflügelten Tiere, Kleintiere sind verboten zu essen. Heuschrecken bilden eine Ausnahme. Und vielleicht erinnert ihr euch beim Lesen des Neuen Testaments, habt ihr schon mal gelesen, Johannes der Täufer hat sich von Heuschrecken und Honig ernährt. Hier, mein Beweis, ich habe sie auch gegessen. Ja, kein Scherz. Ja, wir liefen in Thailand über den Markt und dann haben wir diese Viecher da gesehen. Und dann habe ich sofort gesagt, die will ich essen. Und die Missionare, die mich begleiteten, bist du sicher? Und ich so, ja klar, natürlich. Ich habe Kakerlaken gegessen, ich habe Ameisen gegessen und Heuschrecken. Sorry, dass ich euch gerade den Appetit verderbe, aber ist biblisch, biblisch. Johannes hat es auch gegessen. Also ganz ehrlich, die Heuschrecken haben am besten geschmeckt. Außer, dass die, die Beinchen so ein bisschen in den Zähnen hängen geblieben sind. Ey, ist kein Scherz, das ist wahr. Dann hast du ein bisschen die Zähne ab. Also, nochmal. Gott sagt Israel, was sie essen dürfen und was sie nicht essen dürfen. Er spricht dann ab Vers 24, dass sie sich von toten Tieren fernhalten sollen. Sie sollen sich vom Aas, also von den Kot der Tiere fernhalten. Und wenn sie es doch berührt haben, dann sollten sie unrein sein bis zum Abend. Ab Vers 41 kommt Gott sowas wie zum Höhepunkt, seinen theologischen Höhepunkt dieses Abschnitts. Kommt, wir lesen, was hier im Text steht. Ab Vers 44 lesen wir. Denn ich bin der Herr, euer Gott. Darum sollt ihr euch heiligen, sodass ihr heilig werdet, denn ich bin heilig. Das ist das Prinzip. Und ihr sollt euch nicht selbst unrein machen an irgendeinem Getier, das auf Erden kriecht. Denn ich bin der Herr, der euch aus Ägyptenland geführt hat, dass ich euer Gott sei. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Immer und immer wieder die gleiche Betonung. Das ist das Gesetz von dem Vieh und den Vögeln und von allen Tieren, die sich regen im Wasser und von den allen Tieren, die auf Erden kriechen. Vers 47. Auf dass ihr unterscheidet, was unrein und rein ist und welche Tiere man essen und welche man nicht essen darf. Über die Speisegebote ist viel diskutiert worden. Im Judentum, aber auch in der Kirchengeschichte. Tendenziell kann man sagen, dass die reinen Tieren im Wesentlichen gesünder sind als die unreinen. Aber das ist nicht, worum es Gott geht oder ging. Gott will, dass Israel beim Essen einen Unterschied macht. Gottes Grundidee ist, Israel soll lernen, nicht alles, was möglich ist, ist auch erlaubt. Nicht alles, was möglich ist, ist auch erlaubt. Nicht alles, was verfügbar ist, passt zu einem heiligen Leben mit Gott. Die Speisegeboten machten jede Mahlzeit eine Glaubensprüfung. Also es geht nicht zuerst um medizinisch-hygienische oder gesundheitliche Aspekte. Natürlich ist das eventuell ein Nebeneffekt bei diesen Geboten von Gott. Aber Gott will Israel dazu erziehen, dass sie in allen Lebensbereichen, sogar im Bereich der Speisen, immer wieder einen Unterschied machen und an Gott denken. Denn bei jeder Zubereitung von Essen wusste ein Jude, das essen wir, das nicht, weil das Gott ehrt. Wir wollen mit unserem Leben Gott ehren. Deshalb nochmal, in diesen 5 Kapiteln ist Levitikus 11, 47 der Schlüsselvers. Da heißt es, damit ihr unterscheidet zwischen unrein und dem Reinen. Damit ihr heilig seid und euch von den Völkern unterscheidet, die eben eine ganz andere Esskultur hatten und ganz andere Speisen auf den Tischen hatten. Das ist bis heute für die Juden eine Herausforderung, aber wie gesagt, es wird bis heute auch koscher in Israel gekocht und gelebt. Mein israelischer Reiseleiter hat mir auf einer meiner Israelreisen einen Witz erzählt. Er hat gesagt, ein Rabbi kommt in die Metzgerei und sieht da so leckere Schweinekoteletts in der Theke liegen. Guckt sich die so an und dann sagt er zum Metzger, ich hätte gern 2 Kilo von diesem Fisch. Und der Metzger guckt ihn so an und sagt, Entschuldigung, das ist kein Fisch, das ist Schweinefleisch. Er sagt, ich habe Sie doch nicht gefragt, wie der Fisch heißt. Also in dem Sinne ist das jedes Mal eine Herausforderung für einen Juden. Wenn er eine Mahlzeit vorbereitet, lebe ich nach Gottes Ordnung oder nach meinen eigenen Prinzipien? Darum geht's. Darum ging's Gott. Die Speisegebote sollen die Gemeinschaft zwischen dem heiligen Gott und seinem heiligen Volk herstellen und bewahren. Fassen wir zusammen. Für Christen gelten diese Speisegebote nicht mehr. Ganz eindeutig hat Jesus deutlich gemacht, dass nichts mehr, was in den Menschen hineingeht, unrein ist. In dieser Vision von Petrus hat Gott ihm ganz deutlich gezeigt, diese Reinheitsgebote sind aufgehoben. Niemand ist jetzt angehalten, jetzt alles zu essen. Man kann trotzdem seine Küche zusammenstellen, wie man möchte. Man kann also nach wie vor gern koscher leben. Aber es ist kein Gebot für einen Christen. Ja, sogar Paulus sagt, dass wir uns kein schlechtes Gewissen machen sollen, wegen irgendeiner Speise oder irgendeinem Trank. Aber das Prinzip, Gott ruft uns zu einem heiligen Leben mitten im Alltag, dieses Prinzip hat sich nicht geändert. Heiligkeit beginnt nicht im Tempel oder im Gottesdienst, sondern am Esstisch, im Alltag, im Umgang mit Gottes Schöpfung. Deshalb ist die Frage heute nicht mehr, darf ich Schweinefleisch essen oder nicht, sondern lebe ich bewusst unter der Herrschaft Gottes, auch in ganz alltäglichen Dingen meines Lebens. Paulus sagt nämlich ganz bewusst, dass wir uns nicht mehr richten lassen bei dem, was wir essen oder trinken. Kolosser 2,16. So richte euch niemand wegen Speise oder Trank. Heiligkeit entsteht heute nicht mehr durch einen Speiseplan. Man kann, wie ich sagte, aber man muss nicht. Sondern es geht darum, ob wir das Prinzip Gottes wahren. Gott will, dass er Herr in unserem ganzen Leben, auch in unserem Alltag ist. Nicht alles, was wir tun und genießen können, ist Gott wohlgefällig. Das ist auch im Neuen Testament so. Schau, was in 1. Korinther 6,12 steht. In 1. Korinther 6,12 sagt Paulus, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Christliche Freiheit bedeutet nicht, ich mache einfach alles, worauf ich Lust habe, sondern ich frage, das, was ich gerade tue, ehrt das Gott oder nicht? Hilft es mir geistlich weiter oder macht es mich abhängig von etwas? Deshalb warnt das Neue Testament an vielen Stellen auch vor dem, was wir essen oder trinken. Zum Beispiel vor Trunkenheit, vor Kontrollverlust, vor Völlerei, vor einem Leben, das nur noch von Begierde gesteuert ist. Paulus schreibt in Epheser Kapitel 5, Vers 18, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Oder zu den Philippern schreibt er und warnt vor Menschen, deren Gott der Bauch ist. Sie haben das Essen zu ihrem Götzen gemacht. Das ist ein starker Satz, oder? Das Essen, Trinken und Genuss können plötzlich Götzen für einen Menschen werden. Darum lautet die neutestamentliche Anwendung für uns Christen heute nicht mehr, halte jüdische Speisegesetze ein, sondern lebe diszipliniert, dankbar und heilig vor Gott. Und deshalb schreibt Paulus in 1. Korinther Kapitel 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Siehst du, wie das alttestamentliche Prinzip im Neuen Testament noch konkreter und allgemeiner wird? Jetzt geht es nicht einfach nur, ich lasse ein paar Speisen weg oder bestimmte Sachen esse ich, bestimmte nicht, sondern jetzt geht es ums alles. Alles, was du isst, alles, was du trinkst, alles, was du tust, soll immer zur Ehre Gottes geschehen. Das bedeutet ganz praktisch, dass Christen zwar etwas genießen dürfen, aber nicht maßlos leben sollen. Christen dürfen Freiheit haben, aber nicht von diesen Dingen sich beherrschen lassen. Christen dürfen essen und trinken, was sie wollen, aber sie sollen bei allem, was sie essen und trinken, Gottes Ehre suchen. Deshalb, Heiligkeit beginnt nicht im Gottesdienst, sondern am Kühlschrank, am Esstisch, im Restaurant, beim Feiern und in unserem Umgang mit Genuss und mit dem Umgang unseres Körpers. Wenn wir also in allem, was wir essen und trinken, Gott die Ehre geben, dann will das konkret Folgendes heißen. Wenn du mit jemandem unterwegs bist, von dem du weißt, dass diese Person ein Problem mit Alkohol hat, dann verzichtest du auf Alkohol. Nicht, weil du die Freiheit nicht hättest, Alkohol zu trinken, aber du tust es, um der anderen Person nicht zu schaden. Du nutzt deine christliche Freiheit, um zu helfen und nicht zu schaden. Ist übrigens der Grund, warum wir hier, vielleicht hast du dich auch schon ein bisschen gewundert, aber hier bei uns auf diesem Gelände ist Alkoholverbot. Und das nicht, weil wir nicht die Freiheit haben, sondern weil wir helfen wollen. Wir wissen um Menschen, denen das keine Hilfe wäre, wenn wir hier Alkohol genießen würden. Und deshalb verzichten wir drauf. Das ist ein Prinzip des Neuen Testaments. Und dann geht es doch darum, dass es nicht egal ist, was ich esse und trinke. Oder du sitzt mit jemandem zusammen und feierst und isst Schaschlik. Ich habe mir sagen lassen, Schaschlik, da kennt man keine Grenzen. Wenn ein normales Menü 400, 500 Gramm Fleisch ist, bei Schaschlik lächelt man pro Person 900 Gramm. War unglaublich, oder? Aber ich weiß auch warum. Ganz ehrlich, es ist auch super gern. Und du weißt, da findet einer seine Grenzen nicht. Dann achtest du darauf, dass du selber so isst, dass du dem anderen damit einen gewissen auch Hinweis gibst, dass irgendwann der übermäßige Genuss zu viel ist. Wir haben mit Übergewicht in unserem Land echt viel zu kämpfen. Ich will niemanden verurteilen oder beschämen. Aber wir wollen trotzdem bei diesem biblischen Prinzip bleiben, dass Maßlosigkeit eine Sünde ist. Völlerei ist Sünde nach der Bibel. Und das Das müssen wir mal ansprechen und das tut hier Gottes Wort und deshalb reden wir darüber. Oder du siehst deinen Arbeitskollegen, wie er ständig nur mit ungesunden Sachen zur Arbeit kommt und jede Pause wird nur Ungesundes gegessen. Dann bring mal was Gesundes mit und teile mit ihm und weise ihn vielleicht mal ganz freundlich und höflich darauf hin, dass seine Ernährung Folgen haben wird für ihn. Ich weiß nicht, das ist hier so ein nächster Witz, der mir erzählt wurde. Ein paar bibeltreue Christen sitzen im Restaurant zusammen. Sie haben sich einen riesen Teller bestellt mit Gyros und Pommes, Mayo-Soße, Fleisch, also eine riesen Portion, so nach dem, was das Herz begehrt. Sie wissen, gesund ist das nicht, aber einer sagt, komm, wir beten noch vorher. Ja? Und dann einer erklärt sich bereit und sagt, so betet er so, Herr, wir danken dir für dieses gute Essen. Wir danken dir, dass wir hier mehr haben, als wir essen können und dürfen. Aber bitte, lass, dass diese Kalorien nicht an uns kleben bleiben. Bewahre uns davor, dass dieses Essen uns nicht krank macht. Und lass diese Speise zu deiner Ehre sein. Amen. Der Kellner, der auch Christ war, guckte diese Männerrunde an und sagte, ihr Männer, ich will euch Folgendes sagen. So ein Gebet wird nur durch Beten und Fasten erhört. Und nimmt den Teller wieder mit nach hinten, um diesen Männern ein bisschen zu helfen, ihre Ernährung vor Gott zu verantworten. Schau mal, ich weiß nicht, ob du das schon mal festgestellt hast, aber es gibt Menschen, die tanken den teuersten und besten Sprit. Also die fahren immer nur zu Markentankstellen und tanken den besten Sprit, damit ihr Auto gut fährt und lange hält. Aber wenn es ums Essen geht, ernähren sie sich, Entschuldigung, vom letzten Fraß. Also die billigsten Sachen werden gegessen und werden ja, zu sich genommen. Man ernährt sich oft sowas von ungesund und verachtet und vernachlässigt seinen Körper dabei. Ich habe von Experten gelesen, dass sie behaupten, ich kann das nicht bestätigen, aber es wird behauptet, dass Tiernahrung gesünder sei als viele Nahrungsmittel, die wir Menschen zu uns nehmen. Das kann doch nicht sein, dass unser Auto und unsere Haustiere wir besser behandeln als unseren eigenen Körper. Versteh mich nicht falsch. Bio-Essen macht dich nicht jetzt heiliger. Aber es kann unter Umständen gesünder sein. Ich weiß, Ernährung kann zum Götzen werden. Viele leiden auch krankhaft aufgrund eines sündigen Verhaltens beim Essen. Wir wissen auch um Krankheitsbilder, wo wir ganz sicher wissen, hier muss ein Mensch Hilfe bekommen. Wir dürfen beim Thema Ernährung nicht gesetzlich werden. Doch das Bewusstsein, dass wir Gott gehören und wir ihm mit allem, was wir essen und trinken, Ehre bereiten wollen, das fehlt mir häufig. Und dabei ist das so ein grundsätzliches Prinzip Gottes, nicht nur im Alten, sondern auch im Neuen Testament. Deshalb nochmal, auch das Fasten ist nicht einfach nur eine Form von Diät, sondern im Neuen Testament wird Fasten, der Verzicht auf Nahrung, ganz bewusst so ausgerichtet, dass durch den Verzicht auf etwas Wesentliches, nämlich die Ernährung, wir mehr Zeit und unsere Konzentration Gott gegenüber haben. Deshalb ist Fasten etwas Gutes, etwas Biblisches, etwas Christliches. Ist kein Muss, aber es ist eine gute Angewohnheit, darauf zu achten, wie ist die Verpackung? Lebe ich wirklich heilig und rein? Weil dieser heilige Gott will heilig in unserem Leben sein. Lieben Dr. Eckart Gawlik ist hier bei uns in der Gemeinde und wir beide haben uns vorgenommen, einen kleinen Exkurs zu diesem Thema zu machen, weil das sonst den Rahmen hier sprengen würde. Er ist Ernährungsmediziner und wir werden zusammen nochmal einen Vortragsabend zu diesem Thema machen und dann das Ganze nochmal vertiefen, weil wir einfach, ja, wie gesagt, da auf mehr Dinge eingehen wollen und können. Und ich hoffe, dass das dann eine Hilfe ist. Wir wollen auf diese Weise, wie gesagt, niemandem schlechtes Gewissen machen, aber wir wollen dem biblischen Prinzip des Alten und Neuen Testaments gerecht werden, weil Heiligkeit beginnt nicht in der Kirche, sondern in der Küche. Warum? Wir sind die Verpackung. Er ist die Pizza. Wir sind nur die Verpackung. Aber die Verpackung muss sauber sein, damit die Pizza schmeckt. Seid heilig. Ein heiliges Leben betrifft den ganzen Alltag. Zweitens, es betrifft den Körper. Kapitel 12 und 15, die fasse ich hier zusammen, sind zwei sehr interessante, aber auch, ich will es gleich vorweg sagen, sehr intime Kapitel. Also, meiner Vorbereitung habe ich mir Folgendes überlegt. Es gibt Texte, über die will ich predigen. Ja, das ist einfach, weil so ein schöner Text. Ich denke, boah, darüber mal eine Predigt zu halten, das möchte ich gerne. Es gibt Texte, die darf man predigen. Aber es gibt auch Texte, die muss man predigen. Und, Entschuldigung, diese zwei Kapitel gehören zu der dritten Kategorie. Also ich habe sie mir nicht freiwillig ausgesucht. Ja, ich habe mich für das Buch freiwillig entschieden. Aber jetzt bin ich in diesem Buch und jetzt kann ich an diesen Kapiteln nicht vorbei. Deshalb gib mir die Chance, mit euch gemeinsam diese zwei Kapitel, diese Muss-Texte durchzuarbeiten. In Kapitel 12 geht es um die Reinigung der Frau nach der Geburt. Und in Kapitel 15 geht es um körperliche Ausflüsse aus den Genitalien. Um den natürlichen Ausfluss beim Samenerguss vom Mann, um die Monatsblutung der Frau, aber auch um krankhafte Ausflüsse in diesem Kapitel. Ich hatte gesagt, es sind schwierige Texte. Ich gehe auch nicht ins Detail und ich werde auch nicht alles vorlesen, aber wir können diese Kapitel nicht ausklammern. Weißt du, wenn der heilige Gott gewusst hat, dass das wichtig ist fürs Alte Testament, aber auch für uns Christen, weil wir immer noch das Alte Testament als Grundlage fürs Neue Testament lesen, dann kommen wir nicht drum rum, uns mit diesen Texten zu beschäftigen. Also, es ist Gottes Wort und deshalb hat Gott auch eine Botschaft für uns heute. Levitikus 12, noch einmal, behandelt die Reinigung der Frau nach der Geburt eines Kindes und zeigt, wie ernst Gott seine Heiligkeit nimmt, aber auch wie gnädig er ist, wenn es um Reinigung und Wiederherstellung geht. Das Kapitel beginnt damit, dass eine Frau nach der Geburt eines Sohnes 7 Tage unrein ist, ähnlich wie bei ihrer Monatsblutung. Siehe Kapitel 15, da steht das nochmal. Danach folgen 33 Tage der Reinigung. Also insgesamt 40 Tage, wenn sie einen Jungen gebiert. Bei der Geburt eines Mädchens verdoppelt sich die Zeit auf 80 Tage, steht hier so im Text. Während dieser Zeit darf die Frau keine heiligen Dinge berühren, nicht zum Heiligtum kommen. Nochmal, das Grundprinzip ist, etwas, was unrein ist, ist nicht sofort sündig. Die Geburt selbst wird nicht als etwas Schlechtes oder Sündiges dargestellt, sondern es ist etwas, was in Unreinheit geschieht und deshalb eine gewisse Heiligung braucht. Im Gegenteil, jedes Geburt ist etwas Heiliges und Wertvolles von Gott. Schaut mit mir, Psalm 127. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, das heißt, es ist Gottes Geschenk. Die Leibesfrucht ist ein Lohn. Oder in 1. Mose 1,28, da wird im Prinzip das als Segen Gottes an den Menschen verheißen. Und Gott segnete sie, Adam und Eva, und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch. Jedes Kind ist von Gott gewollt, auch wenn die Eltern es nicht geplant haben. Denn ohne Gott gibt es kein Leben. Hörst du? Ohne Gott gibt es kein Leben. Egal, ob du ein Apfel isst oder ein Kind bekommst. Bei Gott gibt es kein ungewolltes Leben. Du magst es nicht geplant haben. Aber Gott hat es gewollt. Immer. Versprochen. Immer. In Gottes Augen gibt es keine ungewollte Schwangerschaft. Aber warum ist dann eine Frau unrein nach der Geburt? Der Text gibt uns keine explizite Antwort. Man könnte sagen, die Geburt ist mit Blut, Schmerzen und Schwachheit verbunden und erinnert uns Menschen daran, dass wir nach dem Sündenfall in einer zerbrochenen Welt leben. Selbst dort, wo neues Leben entsteht, sieht man die Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit des Menschen. Am 8. Tag wird der Junge beschnitten. Die Beschneidung ist ein Zeichen des Bundes. Gott stellt einen Bund zwischen Mensch und Gott her und das ist der Akt der Beschneidung. Schon dieses kleine Kind gehört dem Herrn und lebt aus seiner Gnade. Nach dem Ablauf der Reinigungszeit, wird hier in diesem Kapitel weiter beschrieben, musste die Mutter 2 Opfer bringen. Ein Brandopfer als Ausdruck von Hingabe und Dankbarkeit gegenüber Gott für das neue Leben und ein Sünd- bzw. ein Entsündigungsopfer zur Reinigung ihrer kultischen Unreinheit. Nochmal, sie hatten ja nicht gesündigt, aber dieses Opfer, das Sündopfer oder Entsündigungsopfer war auch ein Zeichen von, ich komme zurück in die Gegenwart und Gemeinschaft mit Gott. Danach wird sie wieder vollständig in die Gemeinschaft des Gottesdienstes aufgenommen. Lest mit mir, was in diesem Kapitel ab Vers 6 geschrieben steht. Und wenn die Tage ihrer Reinigung für den Sohn oder für die Tochter um sind, soll sie dem Priester ein 1-jähriges Lamm bringen zum Brandopfer und eine Taube oder Turteltaube zum Sündopfer vor dem Eingang der Stiftshütte. Das ist alles in den ersten Kapiteln bereits besprochen worden. Der Priester soll es opfern vor dem Herrn und sie entsühnen. So wird sie rein sein von ihrem Blutfluss. Das ist das Gesetz für die Frau, die einen Knaben oder ein Mädchen gebiert. Vermag sie aber nicht, ein Lamm aufzubringen, so nehme sie zwei Turteltauben oder zwei andere Tauben, eine zum Brandopfer, die andere zum Sündopfer, so soll sie der Priester entsühnen, dass sie rein werde. Hier wird wieder einmal Gottes Barmherzigkeit sichtbar. Arme Menschen müssen kein teures Schaf opfern, sondern dürfen zwei Tauben bringen. Gott macht den Weg zur Reinigung auch für Menschen frei, die nicht so reich sind. Genau dieses Armenopfer hat übrigens Maria und Josef gebracht. In Lukas Kapitel 2 kannst du diese Weihnachtsgeschichte nachlesen. Sie waren so arm, dass sie nur zwei Tauben opfern konnten. Und auf diese Weise aber haben sie trotzdem vollständig Gottes Gesetz des Alten Testaments erfüllt. Also es liegt irgendwie auf der Hand, hier zunächst einmal an die Frau zu denken, die nach der Geburt geschwächt und ruhebedürftig ist. Und ganz sicher ist das auch ein guter Grund, warum Gott der Frau diese Ruhe gönnt. Doch es geht nicht primär um Erholung nach der Geburt, sondern es geht um die Erinnerung, dass selbst der schönste Anfang des Lebens vor dem heiligen Gott Heiligung und Reinheit braucht. Es geht nicht um Erholung, es geht um die Erinnerung. Die kritische Frage bleibt, warum die Frau nach der Geburt eines Mädchens 80 Tage zu Hause bleiben soll und nicht nur 40 Tage wie beim Jungen. Ich erspare euch die vielen Spekulationen in den Kommentaren. Es ist wirklich an der Stelle so viel geschrieben worden, dass ich irgendwann gesagt habe, also es geht für manche hier um biologische Gründe, manche nennen hier medizinische, es werden hygienische Gründe genannt, aber ich will es nochmal gesagt haben, der Text liefert keine Erklärung. Das Einzige, was wir erfahren, ist, dass Gott einen Unterschied macht zwischen einem Jungen und einem Mädchen. Und das genügt. Das genügt für uns. Gott macht einen Unterschied. Es gibt für Gott nur zwei Geschlechter, Mann und Frau. Und Gott macht einen Unterschied. Punkt. Da gibt es keine Diskussion. Es ist völlig egal, was alle Genderbeauftragten in dieser Welt an Ungleichberechtigung und so weiter schreien mögen. Es ist völlig egal, was diese Leute sagen. Gott macht einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Nochmal, das ist Altes Testament. Das ist Gottes Gesetz für Israel gewesen. Das ist nicht mehr gültig für uns heute. Trotzdem bleibt das Prinzip wahr. Es gibt einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Auch im Neuen Testament ist das an keiner Stelle aufgehoben. Und deshalb werden wir genau das sagen, was die Bibel sagt. Es gibt nach der Bibel nur zwei Geschlechter. Und zwar das Geschlecht von Mann und Frau. Punkt. Levitikus 12 lehrt uns im Alten Testament, im Judentum, ist die Reinigung der Frau nach der jüdischen Kultur und nach biblischem Gebot abzuschließen durch ein Opfer. Gerhard Meyer schreibt in seinem Kommentar zu diesem Text, nicht einmal die Geburt, einer der schönsten Vorgänge im Menschenleben, ist frei von Unreinheit. Wie tief muss die Verderbtheit nach dem Sündenfall reichen, wenn nicht einmal die Geburt eines Menschen davon ausgenommen ist? Levitikus 12 erinnert uns daran, dass der Mensch selbst bei Geburt und Lebenserhaltung Reinigung braucht. Kapitel 15, es geht um den Körper. Kapitel 15 bespricht die Reinheitsgesetze, aber nicht nach der Geburt, sondern beim Geschlechtsverkehr, beim Samenerguss, bei Monatsblutungen und bei krankhaften Körperausflüssen. Am Ende fasst Gott selbst zusammen. Dieses Kapitel fasst Gott so zusammen. Lies mit mir. In Levitikus Kapitel 15, Vers 31. Damit sie nicht in ihrer Unreinheit sterben, weil sie meine Wohnung in ihrer Mitte unrein gemacht haben. Damit wird deutlich, es geht nicht primär um Hygiene oder Medizin, sondern um Gottes Heiligkeit und Reinheit seines Volkes. Nochmal, auch hier ist nicht von vornherein die Rede, dass unrein automatisch sündig bedeutet. Aber Gott möchte, dass der Mann und die Frau sich auch in den intimsten Bereichen des Lebens daran erinnern, dass sie heilig vor Gott leben sollen. Dass sie heilig vor Gott leben sollen, auch in den ganz intimen Bereichen des Lebens. Wir können bei diesem Text Folgendes annehmen. Die Unreinheit nach der Sexualität erinnert daran, dass selbst in diesem Bereich durch den Sündenfall und die menschliche Schwachheit und Begierde und Vergänglichkeit geprägt ist. Und Gott trennt zwischen dem kultischen Gottesdienst und dem intimen Bereich, was in unserem Schlafzimmer geschieht. Ganz bewusst trennt er diese Bereiche und setzt hier eine Trennung ein. Vielleicht auch, das sagen manche Ausleger, ganz bewusst, um gegen heidnische Praktiken sich zu wenden. Nämlich dort, wo man Sexualität im Tempel praktiziert und das als etwas Heiliges bezeichnet. Und Gott sagt, nein, das sind zwei völlig verschiedene Bereiche. Das eine ist der öffentlich gelebte Gottesdienst und das andere ist etwas Intimes, was zwischen Mann und Frau geschieht. Und da gehört es auch hin. Und so setzt Gott hier in diesem Kapitel einen klaren Unterschied. Gott selbst will sein Volk schützen und auf diese Weise Reinigung herstellen. Ganz ehrlich, als ich vor genau 30 Jahren Pastor in dieser Gemeinde wurde, habe ich mit der Ehevorbereitung von jungen Paaren begonnen. Wir haben sie schon immer zu uns nach Hause eingeladen, zusammen mit meiner lieben Frau, haben wir uns überlegt, worüber reden wir mit den jungen Leuten, die heiraten wollen. Ich habe mir so eine Liste von Themen aufgestellt und habe dann so Abend für Abend bei diesen Treffen dann mit diesen jungen Leuten über das Eheleben gesprochen. Ich habe das Thema Sexualität komplett ausgegrenzt. Komplett ausgegrenzt. Es war mir so unangenehm, es ist so intim. Und ich habe gedacht, die hatten alle Biologie im Unterricht. Die wissen, wie es geht. Also warum soll man über diese Dinge reden? Aber weißt du, je länger ich im Dienst bin und je mehr ich Gottes Wort lese, umso mehr stelle ich fest, Gott schweigt bei diesem Thema nicht. Gott hat sich dazu sehr klar geäußert. Es ist ja nicht ein Versehen, dass wir Kapitel 15 in der Bibel haben, sondern es ist ja Gottes Wille, dass er auf diese Weise über Dinge redet, die ihm nicht peinlich sind. Ich meine, Gott hat dich und mich so geschaffen. Er hat nicht weggeholt, oh Mann, was habe ich da gerade gemacht? Also, nee, sondern er hat dich und mich ja so gewollt. Mit unserer Sexualität. Er hat es ja, er sagt uns auch, wie es geht, weißt du, und zwar in aller Reinheit und Heiligkeit. Diese Welt pervertiert das Thema. Aber die Bibel hat da so eine klare Sprache und so eine Reinheit bei diesem Thema, sodass man den Eindruck bekommt, wenn wir uns auf Gottes Wort stützen, haben wir eine gute Grundlage. Und dann habe ich das natürlich auch in meine Themenreihe aufgenommen. Und merke immer wieder, und je länger ich unterwegs bin, umso mehr, wie dilettantisch wir Männer manchmal sind. Also ich muss schon zugeben, dass manche Männer sich beim Zyklus der Frau wie Elefanten im Porzellanladen benehmen. Keine Ahnung, wie der Körper einer Frau funktioniert. Dass es Tage gibt, da sind die Dinge nicht so, wie es an den anderen Tagen ist. Ich sage das mal so, Männer lernen den Körper der Frau kennen. Und am besten auch ihre Seele. Sie funktioniert anders als du und ich. Und wir haben oft keine Ahnung, was wir Frauen antun, wenn wir sie so behandeln, wie wir selbst funktionieren. Vielleicht ist es dadurch verursacht, weil Frauen es ihnen nicht wirklich erklären können, wie sie funktionieren und was in ihrem Körper passiert. Aber ich will das auch umgekehrt sagen. Ganz sicher. Ja? Viele Frauen haben kein Verständnis für die Sexualität des Mannes. Sie können sich einfach nicht hineindenken und oft redet man als Ehepaar nicht offen und ehrlich darüber. Levitikus bricht hier das Tabu und sagt, redet darüber, weil Gott diese Dinge benennt und sie auch ordnet. Deshalb müssen auch wir in aller Weisheit und Heiligkeit über diese Dinge lernen. Worum geht's? Es geht um die Verpackung. Es geht um den heiligen Gott. Wir sind nur die Verpackung, aber eine gute Pizza hat einen sauberen Karton verdient, oder? Niemand möchte aus diesem Karton eine frisch gemachte, leckere Pizza essen. Wir sind nur die Verpackung. Und dennoch ist es so wichtig, wie wir leben, oder? Ich muss in diesem Zusammenhang an die Geschichte in Lukas Kapitel 8 denken. 12 Jahre lang litt diese Frau an Blutfluss. Nach Levitikus 15 galt sie als unrein. 12 Jahre lang bedeutete das Abstand, Scham, Ausgeschlossenheit, ständige Unreinheit. Alles, was sie berührte, wurde unrein. Jeder, der sie berührte, wurde unrein. Sie war körperlich, sozial und geistlich isoliert. Doch dann kommt Jesus. Die Frau drängt sich durch die Menge und berührt heimlich den Saum seines Gewandes. Eigentlich hätte nach Levitikus 15 Folgendes passieren müssen. Jesus wäre unrein geworden. Aber nicht ihre Unreinheit überträgt sich auf Jesus. Seine Reinheit überträgt sich auf sie. Hier schließt sich der Kreis zwischen Levitikus und Lukas. Jesus wird nicht unrein. sondern die Frau wird geheilt und rein. Jesus lässt sie nicht einfach heimlich verschwinden. Er ruft sie hervor, um sie nicht bloßzustellen, sondern um sie öffentlich wiederherzustellen. Und er sagt, so lesen wir in Lukas 8, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Du bist nicht mehr unrein, sondern du bist jetzt rein. Du bist jetzt rein. Du bist rein. Ich weiß nicht, was du bei diesem Text und der heutigen Predigt gedacht hast. Ich habe mich echt schwer in der Vorbereitung getan. Vielleicht spürt man mir das auch ein bisschen ab, wie unangenehm dieses ganze Thema ist. Aber nochmal, wir werden uns für nichts entschuldigen, was in der Bibel steht. Wir werden aber die Botschaft des Textes suchen. Levitikus 15 stellt die Frage, wer ist wann unrein? Lukas 8 gibt uns die Antwort. Wir werden rein, wenn wir zu Jesus kommen. Das Alte Testament zeigt uns, dass Heiligkeit unseren Alltag betrifft und etwas mit unserem Körper macht. Schon in Levitikus will Gott sein Volk zeigen, dass unser Körper geheiligt und gereinigt werden muss. Aber dann im Neuen Testament zeigt Jesus, wie er uns nicht nur am Körper, sondern auch an der Seele reinmacht. Er nimmt nicht nur die Scham weg, er stellt Gemeinschaft mit Gott wieder her. Ein für alle Mal. Meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Ich weiß nicht, wie du dich gerade fühlst. Vielleicht spürst du, der Alltag ist nicht besonders rein und heilig gewesen. Die letzte Woche ist von vielen dunklen Dingen belastet gewesen. Vielleicht hast du schon lange überlegt, an deiner Ernährung was zu tun. Vielleicht hast du dir nie groß Gedanken gemacht, ob Gott das wirklich ehrt, wie ich und was ich esse. Vielleicht spürst du, dass gewisse Unreinheit auch in deinem Körper ist, in deinen Gedanken, in deiner Art, was du sagst, was du dir anschaust im Laufe der Woche. Und all diese Unreinheit belastet dich und du weißt, in so einem Karton möchte keiner Pizza haben. Aber ich habe ein Angebot für dich. Wenn du rein werden willst, musst du heute nur eins tun. Fass den Saum seines Kleides. Fass ihn an. Er will dich reinmachen. Er will dich reinmachen. Das Anfassen ist ein Gebet von dir entfernt. Sag einfach, Jesus, vergib mir meine Sünden. Jesus, mach aus mir einen neuen Menschen. Hilf mir, dass mein ganzes Leben etwas ist, was dich ehrt. Denn eine saubere, gute Pizza braucht einen sauberen Karton. Vergiss nicht, wir sind nur Karton, das Unwichtigste überhaupt. Aber dieser heilige Gott will in einem heiligen Menschen leben, damit seine Heiligkeit sichtbar wird. Und in diesem Sinne wünsche ich dir Gottes Segen, Gottes Frieden, damit du die Worte von Jesus hörst. Geh hin in Frieden. Du bist geheilt und gereinigt. Das wünsche ich mir, dass das in deinem und in meinem Herzen heute Morgen passiert. Weil dann haben wir die Botschaft von Levitikus verstanden. Heiligkeit betrifft den ganzen Alltag. Amen.